Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro.
Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Am heutigen 12. November begrüßt Sie aus dem Studio Adiar Delen. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und wünsche Ihnen im Namen der deutschen Redaktion von Radio Temeswar einen guten Empfang. Radio Temeswar. Als erstes hören Sie bei uns Nachrichten. Zwei Ausstellungen eröffnet morgen das Deutsche Kulturzentrum Temeswar im Haus der Europäischen Institute in der Theresienbastei. Komplett Kafka und die schönsten deutschen Bücher. Zum Kafka-Jubiläum 2024 hat das Goethe-Institut in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus Stuttgart die Plakatenausstellung Komplett Kafka verwirklicht. Die Ausstellung basiert auf der Comicbiografie Komplett Kafka von Nikolaus Mahler und dem Ausstellungskonzept des Literaturhauses Stuttgart. Franz Kafka hat nicht nur Prosa geschrieben, er zeichnete auch leidenschaftlich gern. Das Thema Zeichnen ist auch für die Ausstellung Die schönsten deutschen Bücher mit Büchern aus den Jahren 2021, 22 und 23 zentral. Der Wettbewerb Die schönsten deutschen Bücher wird seit mehr als 50 Jahren von der Stiftung Buchkunst ausgetragen, mit dem Ziel, Buchgestaltung und Herstellung im Zeitalter der Digitalisierung zu fördern. Zwei Fachjurys wählen jedes Jahr in einem mehrstufigen Verfahren die 25 schönsten Bücher aus. Die Eröffnung der beiden Ausstellungen erfolgt morgen um 18 Uhr. Innerhalb der Kafka-Ausstellung wird am Donnerstag kommender Woche der Dokumentarfilm Kafkas letzte Reise in Zusammenarbeit mit der Temeswarer Österreich-Bibliothek gezeigt. Der Streifen verfolgt die letzten Lebensstationen Franz Kafkas. Beide Ausstellungen kann man bis zum 1. Dezember mittwochs bis sonntags in der Temeswarer Theresienbastei besichtigen. Der Vorsitzende des Deutschen Regionalforums Banat, Johann Fernbach, erhält am Donnerstag kommender Woche das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Die Auszeichnung wird ihm durch den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Dr. Pierre Gebauer, in Anwesenheit der deutschen Konsulin in Temeswar, Regina Lochner, verliehen. Die Ordenszeremonie findet am Donnerstag, dem 21. November um 14 Uhr im Temeswarer Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus statt. Die katholische Kirche feiert heute in einer Woche am 19. November den Gedenktag der heiligen Elisabeth von Thüringen. Der Caritasverein des römisch-katholischen Bistums Temeswar organisiert im Vorfeld am Sonntag in den Kirchen der Diözese die Kollekte zum Fest der heiligen Elisabeth. So können die Gläubigen im Rahmen der heiligen Messen Geldsummen zur Förderung der sozial-karitativen Tätigkeit spenden. Die banatschwäbische Erwachsenen-Tanzgruppe Banater Kranz aus Temeswar feiert 5 Jahre Tätigkeit mit einem Traubenball. Der Jubiläumsball ereignet sich am Samstag ab 17 Uhr im Karl-Singer-Festsaal des Temeswarer Adam-Müller-Guttenbrunn-Hauses. Die Tanzgruppe wurde von den Eltern der Mitglieder der Temeswarer Jugendtrachtengruppe Banater Osmarain ins Leben gerufen. Das Deutsche Forum in Arad und seine Jugendorganisation Banatia laden kommende Woche am Samstag zu einem Katrinenball ein. Dieser findet im Festsaal des Deutschen Forums in Neuarad in der Temeswarer Straße ab 19 Uhr statt. Zum Ball spielt die ungarn-deutsche Tornado-Band auf. Die Veranstalter versprechen auch weitere Überraschungen. Der Eintritt kostet 25 Lei. Zum Wetter in Westrumänien. Wechselhaft bis unbeständig und kalt ist es. Der Himmel ist zeitweilig bewölkt. Vereinzelte Regenfälle sind möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig. In der Tiefe bildet sich anhaltender Nebel. Die Minustemperaturen in der kommenden Nacht liegen bei minus 1 bis plus 3 Grad. Auch morgen bleibt es wechselhaft und kalt. Am Nachmittag fällt vereinzelt Nieselregen. Die Tageshöchstwerte erreichen 4 bis 9 Grad Celsius. Das gaben die Meteorologen des Wetterzentrums Banat-Kreisland bekannt.
Wie würdest du einen Drachen erschlagen? Und wenn du es schaffst, würdest du seinen Platz einnehmen? Komm mit in ein modernes Märchen, in dem niemand so ist, wie er oder sie scheint. Weder Lancelot, der tugendhafte Ritter, der für Gerechtigkeit kämpft, noch der böse Drache, der Feuer spuckt und junge Mädchen verschlingt. Am 13. November um 19.30 Uhr spielt das Deutsche Staatstheater Temeswar das Stück »Der Drache« von Jewgeni Schwarz in der Regie von Juri Kordonski. Die Karten sind an der Theaterkasse oder unter dstt.ro erhältlich.
Das erste Lied der heutigen deutschen Sendung bei Radio Temeswar heißt »Musikanten spielen auf«. Es stammt aus der Feder unseres Landsmanns Sepp Schmalz aus Glogowatz und aufgespielt wird es von den Banater Studiomusikern Karlsruhe, geleitet von Anton Hollig.
Musikanten spielen auf, klingt so schön und vertraut. Auch die Sänger stimmen ein, wollen mit uns fröhlich sein. Musikanten spielt uns vor und wir singen alle mit im Chor. Blasmusik klingt wunderschön. Keiner will nach Hause
Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
Auslandsthemen haben wir heute in unserem Programm. Über Aktuelles aus Europa berichten unsere Kollegen vom österreichischen Rundfunk und von der Deutschen Welle innerhalb des Auslandsjournals bei Radio Temeswar. Ebenfalls heute bei uns die Presseschau und die Vorschau auf die deutschsprachigen Sendungen dieser Woche im rumänischen Fernsehen sowie deutsche Blasmusik. Hören Sie mit! Der Blick auf das Kalenderblatt. In dem deutschsprachigen römisch-katholischen Kirchenkalender unserer Diözese ist heute der Gedenktag der Heiligen Josaphat, Kunibert und Diego festgehalten. Die Evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien erwähnt den Namenstag für Jonas und die Rumänisch-Orthodoxe Kirche gedenkt des Heiligen Johann des Barmherzigen sowie der Nassauder Märtyrer Athanasie Todoran, Vasile und Grigorie. Alles Gute wünschen wir den Gefeierten an diesem 12. November. Thank you.
mein Schatz, ich hab dich ja so gern.
Die Original-Banatschewische Blaskapelle Reutlingen war das mit der Geburtstagspolka, und weitere Blasmusikstücke hören Sie bei uns im Laufe der heutigen Deutschen Stunde, wie beispielsweise Ferien bei Onkel Raphael von der Makosch-Blaskapelle oder Grüß mir mein Heimatland von Ernst Mosch und seinen Original-Egeländer Musikanten. Ihre deutsche Sendung bei Radio Temeswar empfangen Sie, und Auslandsthemen stehen heute bei uns an. Unsere Kollegen vom österreichischen Rundfunk in Wien und von der Deutschen Welle in Berlin berichteten in ihren Sendungen aus Europa. In unserem Auslandsjournal gibt es als erstes Themen aus dem heutigen ORF-Morgenjournal, gefolgt von einem Beitrag aus der DW-Sendung Euromax.
Ö1 Journal.
Mit Jürgen Pfaffinger im Studio am Dienstag, den 12. November, mit diesen Themen. Die Feinstaubbelastung ist im Moment deutlich erhöht. Wie gefährlich ist das und was sollte man beachten? Darüber spreche ich gleich mit dem Umweltmediziner Hans-Peter Hutter. Die Rekordmeerestemperaturen sind jetzt etwas zurückgegangen, aber weiter überdurchschnittlich hoch. Die Anhörung der neuen EU-Kommission geht im EU-Parlament heute in die letzte Runde. Damit die Kommission ihre Arbeit aufnehmen kann, müssen die Abgeordneten in den fachlich zuständigen Ausschüssen zustimmen. Und heute geht es um die wichtigen Posten der Vizepräsidentinnen und Präsidenten in der Kommission. Bisher hat es bei den Hearings kaum größere Hürden gegeben. Das könnte sich heute aber ändern, berichtet aus Brüssel Verena Sophie Meyer.
Es ist die letzte Runde der Hearings im EU-Parlament. Die Abgeordneten aus ganz Europa können heute noch einmal die künftig wohl einflussreichsten Kommissarinnen und Kommissare durchleuchten. Den Anfang macht in der Früh Kaja Kallas. Die bisherige Regierungschefin von Estland soll als EU-Außenbeauftragte für die Koordinierung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik zuständig sein. Gleichzeitig wird auch der umstrittenste Kandidat Rede und Antwort stehen, der Italiener Raffaele Fitto. Er verkörpert den wachsenden Einfluss der Rechtsparteien in der EU. Fitto gehört den Fratelli d'Italia der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni an. Dass mit ihm ein Rechtsaußenpolitiker künftig Vizepräsident der Kommission sein soll, stört vor allem Parteien links der Mitte wie die Grünen und auch die Liberalen. Inhaltlich soll er künftig für die regionale Entwicklung zuständig sein und damit für einen großen Fördertopf. Ob er es in der ersten Runde heute durch das Hearing schafft, ist fraglich. Bisher wurde nur einem Kandidaten eine Extraaufgabe aufgebrummt. Der nominierte Kommissar aus Ungarn musste eine zweite Fragerunde schriftlich beantworten. Die Deadline für Oliver Vahey war gestern, doch die Entscheidung, ob er bestanden hat, wurde vom zuständigen Ausschuss auf morgen vertagt. Die Abgeordneten könnten etwa eine Überarbeitung seines Portfolios fordern. Am Abend steht heute dann die Anhörung der spanischen Kandidatin am Programm. Ihr Aufgabengebiet umfasst praktisch die Fortsetzung des Green Deals. Teresa Ribera soll für das wichtige Thema Wettbewerb und den Umbau der Industrie auf klimafreundliche Technologien zuständig sein. Als Umweltministerin in Spanien ist sie wegen des Umgangs mit den massiven Überschwemmungen allerdings gerade in Kritik. Das EU-Parlament will bei den Anhörungen seine Rolle unter Beweis stellen. Dabei spielen aber nicht nur inhaltliche Aspekte, sondern auch taktische Überlegungen eine Rolle. Wird der Rechtsaußenmann Fitto in der Früh blockiert, könnte es also auch die sozialistische Spanierin am Abend schwer haben. Große Verzögerungen würden dazu führen, dass die neue Kommission wohl nicht wie aktuell geplant am 1. Dezember ihre Arbeit antreten kann, denn nach den Anhörungen muss das gesamte Kollegium noch einmal vom EU-Parlament bestätigt werden. Und angesichts der aktuell komplizierten internationalen Situation würde man sich in der Kommission, wie es heißt, wünschen, so bald wie möglich zu starten.
Wassertemperaturen, die an Badewanne erinnern. Die Meere hatten vergangenes Jahr neue Höchsttemperaturen. Vor Florida sind sogar 38 Grad Wassertemperatur gemessen worden. Zuletzt sind die Oberflächentemperaturen zwar etwas zurückgegangen, aber die Meere sind immer noch wärmer als in den Jahrzehnten zuvor. Im Oktober waren sie durchschnittlich 21 Grad warm, der zweithöchste Oktoberwert seit Messbeginn im Jahr 1940. Was die Gründe für die warmen Meere sind und warum das auch zu immer heftigeren Extremwetterereignissen führt, berichtet Juliane Nagiller.
Die warmen Meere waren wahrscheinlich mitschuld an den starken Unwettern im Herbst, sagt Douglas Maraun vom Wegener Center für Klima und globalen Wandel der Universität Graz. Sind die Meere warm, kann sich die Luft darüber stärker erwärmen und mehr Feuchtigkeit aufnehmen und ins Landesinnere transportieren.
Der zweite Effekt ist, wenn sich
die Luft unten stark erwärmt durch den Ozean, dann wird die Atmosphäre instabiler. Das heißt, also wir haben unten hohe Temperaturen, oben ist es dann im Vergleich zu unten sehr, sehr kalt. Ja? Das heißt, diese warme Luft unten, die steigt stärker auf und wir bekommen stärkere Umweltbewegungen. Das sind dann eben Gewitter, die sich darüber geben können, zum Beispiel.
Dass sich die Meere erwärmen, ist hauptsächlich der Klimaerwärmung geschuldet. Die Entwicklung der letzten Monate erstaunte dann aber doch viele. Mehr als 15 Monate lang wurden in den Meeren Rekordtemperaturen gemessen. Mittlerweile sind die Meeresoberflächentemperaturen wieder etwas zurückgegangen und liegen leicht unter dem Niveau von 2023. Was bleibt, ist ein Sprung, ein Temperatursprung von rund 0,3 Grad Celsius. Erklären ließe sich dieser sprunghafte Anstieg durch zwei Faktoren, sagt der Physiker. Die Luft ist in den letzten Jahrzehnten reiner geworden. Die Zahl der Schwefelpartikel ist zurückgegangen.
Diese Schwefelaerosole, die haben die Eigenschaft, dass sie einmal Sonnenlicht zurückstrahlen können ins Weltall. Das hat eine direkt kühlende Wirkung, weil einfach weniger Sonnenlicht am Boden ankommt und den erwärmt.
Zudem bilden sich an diesen Schwefelpartikeln kleine Wolkentröpfchen. Je mehr Tröpfchen, desto weißer die Wolken und desto mehr Sonnenlicht wird reflektiert. Seit 2020 muss saubererer Schiffskraftstoff verwendet werden. Noch weniger Schwefelpartikel kommen in die Luft. Der weiße Wolkenrückstrahlungseffekt fällt seither geringer aus.
Und der nächste Punkt ist die natürliche Variabilität im Klimasystem.
Dazu zählen das Wetterphänomen El Niño ebenso wie spezielle Wetterlagen. Hochdruckgebiete über den Meeren bringen beispielsweise mehr direkte Sonne und weniger Wind. Die Meere werden weniger durchmischt und die oberen Schichten erwärmen sich stärker. All diese Faktoren zusammengenommen könnten den Temperatursprung erklären.
Aber wenn das jetzt natürlich weitergehen würde, dann wird diese Erklärung mit dem Sprung natürlich nicht funktionieren. Dann fehlt irgendwas. Dann wäre ich, glaube ich, auch besorgt. Also ich meine, besorgt kann man sowieso sein. Aber dann würde ich auch wirklich überrascht sein.
Sagt Douglas Maraun. Solange der sprunghafte Anstieg der Meeresoberflächentemperaturen die Ausnahme bleibt, lässt er sich gut erklären. Nur wenn die Erwärmung weiterhin so sprunghaft passiert, hätte man was im Klimasystem übersehen.
Österreich spart Gas. Im Fünfjahresvergleich ist der Verbrauch zurückgegangen, denn die Förderung hat viele zum Umstieg auf andere Heizsysteme bewegt. 130.000 Anträge und Registrierungen gibt es für die Umstiegsförderung nach derzeitigem Stand. Die Industrie wiederum spart Gas aus Preisgründen und teilweise auch wegen der schwachen Konjunktur. Aber die übrigen Gaskundinnen und Kunden schauen durch die Finger, denn wie schon berichtet, werden sie ja ab dem Jahreswechsel höhere Netzkosten zahlen. Die Situation beim Gas ist also eine Medaille mit zwei Seiten, die dringend nach Änderungen schreit, berichtet Paul Siehasch.
Es geht was weiter beim Erdgasausstieg. 72.000 Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer sowie Vermieter haben Fördergeld beantragt für einen Heizungstausch innerhalb der vergangenen 22 Monate. Je nach Heizsystem bekommen Privatpersonen maximal zwischen 15.000 und 23.000 Euro. Nur wenige Anträge werden abgelehnt, heißt es aus dem Energieministerium. Ministerin Leonore Gewessler von den Grünen.
Also die Menschen steigen um, sie gehen raus aus den fossilen Energieträgern und das ist ein Grund zur Freude. Ein Grund zur Freude für den Klimaschutz, aber vor allem ein Grund zur Freude für unsere Unabhängigkeit, gerade von russischem Gas und für günstigere Energiekosten.
Knapp 900 Millionen Euro von den ursprünglich 3,7 Milliarden Euro sind noch im Topf. Die nächste Bundesregierung solle an dem Ausstieg aus Öl und Gas weiterarbeiten, so Gewessler. Ein wichtiger Baustein, ein kleineres Gasnetz.
Wenn wir weniger Verbraucher haben, dann braucht man ein kleineres Netz. Ein kleineres Netz ist ein günstigeres Netz. Und deswegen ist es gut, dass das ordentlich geplant wird. Und das tun wir aktuell. Und da arbeitet das Ministerium bei mir gerade Vorarbeiten für eine Novelle des Gaswirtschaftsgesetzes aus.
Die Gasverbraucher sollen hier tatkräftig mitarbeiten und Informationen liefern, wo abgebaut werden kann. Die Regulierungsbehörde E-Control soll das überwachen, so die Ministerin. Fraglich ist, ob die Steuerung auf Bundesebene sinnvoll ist bei einem Gasnetz von rund 46.000 Kilometern durch ganz Österreich. Länder wären jedenfalls näher bei den betroffenen Gaskundinnen und Kunden. Jene, die weiterhin nicht umsteigen können oder wollen, werden schrittweise höhere Gasnetzkosten zahlen. Auch das sei ein Thema im Zuge der Gespräche für die Gesetzesnovelle.
Also die muss auch gewährleisten, dass nicht ein paar wenige Verbraucher die nicht umsteigen können, alle Kosten zahlen. Aber all diese Dinge sind gerade in Arbeit, sowohl was die Netzdimension betrifft, als auch was die Kostenstruktur betrifft.
Es solle also die Finanzierung der Netze überarbeitet werden, so die noch Energieministerin. Nähere Details, wie das aussehen könnte, waren nicht zu erfahren. Momentan hängen die Netzkosten vom Verbrauch und der Gesamtanzahl der Kundinnen und Kunden ab. Da letztere sinkt, zahlt ein durchschnittlicher Haushalt im kommenden Jahr 60 Euro mehr an Netzkosten für Gas. Die Gasnetzversorger argumentieren mit neuen Leitungen Richtung Nordwesten, um Alternativen zu russischem Gas nach Österreich holen zu können, und mit Wasserstoff. Leitungen müssen dazu erneuert oder errichtet werden. Momentan Zukunftsmusik, da es auch rund um den Wasserstoffumstieg in Österreich noch keinen ausgereiften Plan gibt.
Die Feinstaubbelastung ist derzeit noch sehr hoch, und zwar in mehreren Regionen Österreichs. Das ist zwar kein Grund für Aufregung, aber doch für Achtsamkeit. Und ich bin dazu jetzt mit dem Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien verbunden. Herr Professor Hutter, woran liegt die derzeit erhöhte Belastung?
Ja, Sie haben es gerade gehört, die liegt gerade an den vorherrschenden meteorologischen Bedingungen. Aber wir leben gerade in einer Versionswetterlage, die schon länger andauert. Und dazu kommt eben noch, dass es kaum Wind gibt.
Und sich diese freigesetzten Schadstoffe und vor allem die Partikel in der bodennahen Schicht eben stark anreichern können.
Warum ist denn gerade Feinstaub so problematisch? Was macht ihn gefährlicher als andere Schadstoffe?
Na, beim Feinstaub sind es eigentlich zwei Aspekte, die dessen Gefährlichkeit ausmachen. Einerseits sind es ja feste Partikelchen, Teilchen, die können Entzündungsreaktionen auslösen. Und dann sind noch an der Oberfläche andere Schadstoffe angelagert, also von Schwermetallen bis zu wirklich sehr schädlichen Kohlenwasserstoffen wie Benzpyren. Und die werden so mit in den Organismus transportiert. Und dazu kommt, dass je feiner, je kleiner die Teilchen sind, umso tiefer können sich auch bis in die tiefsten Atemwege eindringen. Die ganz winzigen Teilchen, diese Ultrafeinpartikel, kommen so bis in die Lungenbläschen, und von dort kommen sie oder können sie auch in den Blutkreislauf gelangen. Naja, und dann verteilen sich im Gesamtorganismus und können daher nicht nur Atembeschwerden auslösen, die Lunge beeinträchtigen, sondern auch Herzrhythmusstörungen, Schlaganfälle und Herzinfarkte gehen auf Feinstaubbelastung zurück.
Ich habe schon anfangs gesagt, es sind da mehrere Regionen betroffen. Wo ist es denn derzeit besonders schlimm?
Naja, es sind sicherlich einmal primär Ballungsräume mit viel Verkehr, Industrie und Gewerbe. Die sind aktuell wahrscheinlich, also meistens stärker betroffen, weil ja auch rund um Wien die Werte besonders hoch waren. Aber ganz klar entstehen kann Feinstaub bei vielen Vorgängern, wobei speziell die Verbrennungsprozesse, die eben die ganz kleinen Teilchen produzieren, von denen ich erzählt habe, die uns am meisten zusetzen. Und zu den Quellen zählen halt nicht nur der Straßenverkehr, aber auch der Hausbrand, also alte Holzheizungen, die eben auch, tragen auch eben zu dieser Feinstaubbelastung bei, und die sind eben nicht nur in Ballungsgebieten. Und da ist es wichtig, eben unnötige Autofahrt zu vermeiden, und auch von mir aus jetzt, wenn man daran denkt, nicht nur den Motor im Stehen laufen lassen, nur weil man auf jemand wartet. Also wir sind nicht nur Empfänger dieser Belastung, sondern auch Erzeuger.
Was kann man denn tun, um sich vor dem Feinstaub zu schützen?
Also wichtig ist mir, was Sie schon anfangs betont haben, dass es keinen Grund zur Panik gibt, aber gleichzeitig auch kein Grund für völlige Sorglosigkeit. Und im Grunde genommen ist es relativ einfach, umsichtig und vernünftig vorgehen. Das heißt, vor allem sich draußen nicht überanstrengen. Denn je mehr man sich anstrengt, desto mehr atmet man ja ein und aus. Das ist die Atemfrequenz. Und damit atme ich auch mehr die derzeit sehr ungesunde Luft mit ein. Und wenn jemand wirklich schwere Vorerkrankungen hat, naja, da kann man sich auch mit einer Feinstaubmaske schützen.
Heißt das also, was Sie gerade gesagt haben, sollte man zum Beispiel derzeit auf Sport im Freien eher verzichten, oder sollte man etwa Schulkinder in den Pausen nicht im Schulhof spielen lassen?
Also ganz klar, tägliche körperliche Aktivität ist wichtig. Also Kinder in der Pause rausgehen ist ebenso wenig problematisch, wie wenn ich kurz einkaufen gehe. Aber sich gerade jetzt wie ein Irrer joggend durch die Stadt hetzen und denken, dass es ein ideales Training ist und Sport ohne Wenn und Aber gesund ist, na, da liegt man nicht wirklich richtig.
Was heißt denn die Feinstaubbelastung für ältere Menschen?
Also ganz klar, Ältere gehören zur Risikogruppe und können auf Luftverunreinigungen aller Art natürlich besonders stark reagieren. Und von da ist es wichtig, gerade für die Gruppe vorsichtig zu sein. Das ist es eigentlich eben die Maßnahmen, die ich vorher erklärt habe, einfach umzusetzen.
Wir haben es vorher gehört, die EU-Grenzwerte sind vor dem Wochenende und am Wochenende und zuletzt und auch derzeit überschritten worden. Sind diese Grenzwerte, die da herangezogen werden, eigentlich ausreichend?
Also der PM10-Wert, der ist plus minus okay, aber viele andere, wie zum Beispiel auch dieser PM2,5-Wert, da gibt es eigentlich noch gar keinen Grenzwert, der wird erst eingezogen. Und im Moment sind eben diese Grenzwerte definitiv nicht ausreichend. Die WHO-Richtwerte, die vor ein paar Jahren eben auch ganz klar ausgewiesen wurden, sind da viel vorsichtiger. Und das ist gut so, weil die Wissenschaft zeigt, dass hier die Effekte der Feinstaubpartikel deutlich gröber sind und problematischer, als man bisher gedacht hat.
Umweltmediziner Hans-Peter Rutter von der MedUni Wien war das. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Sehr gerne, jederzeit.
35 Jahre Mauerfall. Wo findet ihr heute noch Spuren der Mauer in Berlin? Euromax. Dass Berlin einmal von einer Mauer in zwei Teile getrennt war, kann man sich heute kaum mehr vorstellen. 28 Jahre lang prägte das symbolträchtige Bauwerk das Schicksal der Stadt. Zum 35-jährigen Jubiläum des Mauerfalls haben wir uns in Berlin und an anderen Orten in Deutschland auf die Suche gemacht und allerhand Spuren der Geschichte gefunden.
2024 ist das 35-jährige Jubiläum des Mauerfalls. Jahrzehntelang hat die Mauer Berlin geteilt und Menschen ins Unglück gestürzt. Was ist heute noch von der Mauer zu sehen? Als im November 1989 in Berlin die Mauer fiel, war ich noch gar nicht auf der Welt. Aber später sah ich davon Videos. All diese emotionalen Menschen. Was unmöglich schien, wurde wahr. Eine friedliche Revolution. Also lasst uns mit der Spurensuche in Berlin und Deutschland beginnen. Tipp Nummer 1 ist der Checkpoint Charlie in der Friedrichstraße. Das war einer der bekanntesten Grenzübergänge überhaupt. Heute kaum vorstellbar, hier wäre beinahe der Dritte Weltkrieg ausgebrochen. Am Ende des Zweiten Weltkrieges hatten die Alliierten nicht nur Deutschland, sondern auch Berlin in vier Zonen aufgeteilt. Die Westzonen wurden von den US-Amerikanern, Briten und Franzosen verwaltet, die Ostzone bzw. DDR von den Sowjets. Zunächst waren die Grenzen zwischen den Sektoren noch offen, bis die DDR 1961 die Mauer baute. Die Mauer wurde gebaut, West-Berlin war eingeschlossen. Hier am Checkpoint Charlie fuhren amerikanische und sowjetische Panzer auf, mit scharfer Munition. 16 Stunden standen sie sich gegenüber. Berlin und die Welt hielten den Atem an. Zum Glück zogen sich die Panzer zurück, die Lage beruhigte sich, die Mauer wurde trauriger Alltag. Heute findet ihr nicht mehr viel am Checkpoint Charlie. Es ist in erster Linie ein beliebter Fotospot. Wie die Mauer aber tatsächlich aussah, erfahrt ihr an einem anderen Ort. Unser Tipp Nummer 2 ist die Gedenkstätte in der Bernauer Straße. Sie besteht aus einer großen Open-Air-Ausstellung und einem Dokumentationszentrum. Diese Metallstäbe zeigen, wo die Mauer einst stand. Sie verlief mitten durch die Bernauer Straße. Als die Mauer quasi über Nacht gebaut wurde, sprangen verzweifelte Menschen aus den Fenstern ihrer Wohnung von Ost nach West-Berlin. Aus der ersten schnell hochgezogenen Mauer wurde ein ausgeklügeltes Grenzsystem. Okay. 140 Menschen wurden bei ihrem Fluchtversuch an der Berliner Mauer erschossen oder sind verunglückt. Die Gedenkstätte an der Bernauer Straße ist sehr bewegend und erinnert an die tragische Geschichte der Stadt. Unser dritter Tipp ist ganz anders. Bunt, fröhlich, originell. Die Eastside Gallery. Sie ist 1,3 Kilometer lang und wurde nach dem Mauerfall von Künstlern aus aller Welt bemalt. Es ist die längste Open-Air-Galerie der Welt. Es macht einfach Spaß, hier entlang zu gehen und sich die mehr als 100 Motive anzusehen. Wir verlassen nun Berlin und fahren zum sogenannten Point Alpha, unserem vierten Tipp. Dieser US-Beobachtungspunkt lag an der innerdeutschen Grenze, genau zwischen Thüringen und Hessen. Point Alpha galt als einer der gefährlichsten Punkte im Kalten Krieg. Die US-Militärs waren sich sicher. Sollten die Sowjettruppen in den Westen einmarschieren, dann hier. Das Gelände in den Westen hinein ist relativ flach. Bei einem Überraschungsangriff hätten sowjetische Truppen sehr schnell und sehr tief in Westdeutschland eindringen können. Deshalb bauten die Amerikaner genau hier einen Beobachtungsstützpunkt, so dicht wie möglich an der Grenzanlage der DDR. Unsere fünfte und letzte Station unserer Reise ist ein kleines Dorf, Mödlareuth. Es liegt an der Grenze zwischen Thüringen und Bayern. Dieser kleine Bach ist seit jeher die natürliche Grenze zwischen Thüringen und Bayern. Das war nie ein Problem, bis 1945, als Deutschland aufgeteilt wurde. Plötzlich lag Westmödlareuth in der amerikanischen Zone und Ostmödlareuth in der sowjetischen Zone. Aus der Verwaltungsgrenze war plötzlich eine Landesgrenze geworden, die Freunde und Familien trennte. Die Menschen aus dem westlichen Teil des Dorfes konnten nicht mehr in dieselbe Schule oder in dieselbe Kneipe gehen, weil sie nun im Osten waren. Es war auch verboten, sich gegenseitig zuzuwinken oder gar zu grüßen. Dies wurde schließlich unmöglich, da die Grenzbefestigungen ausgebaut wurden und die Menschen noch weiter voneinander getrennt wurden. Der Ort bekam den Spitznamen Klein-Berlin. Die Einwohner von Mödlareuth beschlossen, einen Teil der Mauer stehen zu lassen, damit künftige Generationen verstehen können, was es bedeutet, in einem geteilten Dorf bzw. einem geteilten Land zu leben. Das war unsere Spurensuche 35 Jahre nach dem Fall der Mauer in Berlin und Deutschland.
Das war's schon wieder von Euromax. Auf unseren Social-Media-Kanälen findet ihr noch mehr tolle Geschichten aus ganz Europa. Schaut doch mal rein. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Sie empfangen die deutsche Sendung bei Radio Temeswar und deutsche Sendungen haben wir nicht nur im Radio, sondern die gibt es auch im Fernsehen. Jeden Donnerstagnachmittag gibt es die Akzente im TV-R1. Die Sendung beginnt um 15 Uhr, dauert ungefähr 100 Minuten, in zwei Teilen aufgeteilt und in der Auflage dieser Woche sehen Sie Beiträge zu den Themen Sächsischer Gottesdienst zur Reformation, Kirchweihfeste im Banat, die Geschichte des Bandoneon und neue Buchveröffentlichung von Joachim Wittstock. Kultur um 2 heißt die 30 Minuten lange deutsche Sendung, die mittwochs um 14 Uhr in TVR Kultural zu sehen ist. Und eine weitere deutsche Sendung gibt es dienstagmittags um 13 Uhr im TVR 2. In diesen beiden Sendungen sehen Sie Wiederholungen mancher Beiträge aus den bisherigen Akzente-Sendungen. Die Programme des rumänischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens können Sie auch im Internet live verfolgen unter tvrplus.ro und auch Aufzeichnungen der Sendungen Akzente sind eben dort in der Mediathek zugänglich. Deutsche Sendungen mit landesweiter Ausstrahlung haben auch die Regionalsender im TVR 3 montags zwischen 11 und 12 Uhr. Im Regionalsender TVR Temeswar läuft nach wie vor die Deutsche Chronik montags ab 15.30 Uhr, außer am letzten Montag des Monats. In der kommenden Auflage gibt es darin Aufzeichnungen vom Temeswarer Konzertklänge der Heimat zu sehen. In Arad gibt es weiterhin die Sendung Mein deutscher Nachbar und ausgestrahlt wird sie samstags um 11.30 Uhr sowie sonntags um 8.30 Uhr im TV Arad, diese Woche mit Aufzeichnungen vom Kirchweihfest in Engelsbrunn. Außerdem können Sie auf dem YouTube-Kanal des Banater Forums bedeutende Produktionen und Video-Highlights der letzten Jahre von der Banater Deutschen Gemeinschaft verfolgen unter DFDR Banat. Über aktuelle Veranstaltungen der Deutschen Gemeinschaft aus dem Banat erhalten Sie auch in diesem Jahr Auskunft im konsularischen Kulturkalender auf der Internetseite des Deutschen Konsulats Temeswar. Und Aktuelles von der Deutschen Gemeinschaft im Banat sowie Fotos und Videos von den Veranstaltungen, die unsere Redakteure besuchen, finden Sie auf unserer Facebook-Seite unter Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
Die Seele schmückt, es ist die schöne Blasmusik, die mir am Herzen liegt.
mein Leben ist die Blasmusik, sangen und spielten soeben die böhmischen Kameraden aus Deutschland und sie empfangen die deutsche Sendung bei Radio Temeswar. Die erste Ausgabe dieser Woche der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien ist heute erschienen. Hier die wichtigsten Themen daraus.
Presseschau.
Präsidentenwahl, jüngste Umfragen, erneut mit divergenten Ergebnissen, so lautet der Titel des Eröffnungsbeitrags auf dem Deckblatt der heutigen ADZ. Ebenfalls auf der ersten Seite, Überläufer stehen hoch im Kurs, große Koalition aus Sorge um Johannes Schicksal und Stromfirmen illegal zur Kasse gebeten. Heute auf 6 Seiten mit Lokalthemen lesen wir unter anderem aus unserer Region, Start zur Abnahme des Straßenbahnbaus in Reschica, ökologische Abfallinseln in Temeswar installiert und Medaillen für Temeswarer Sportler bei der IQ-Weltmeisterschaft. In den weiteren Seiten der heutigen ADZ gibt es Themen aus den Ressorts, Auslandwirtschaft, vermischtes Meinung und Bericht sowie Programm und als Wochenbeilage erschien heute das TV-Programm mit dem Wochenprogramm derer deutschsprachigen Radio- und TV-Sendungen in ihrer Umgebung. Bleiben Sie gut informiert. Die Konzertpolka von den Original Lennetal Musikanten war das und hier sind auch die Schlagzeilen der heutigen Nachrichten von Radio Temeswar. Zwei Ausstellungen eröffnet morgen das Deutsche Kulturzentrum Temeswar im Haus der Europäischen Institute in der Theresienbastei Komplett Kafka und die schönsten deutschen Bücher. Der Vorsitzende des Deutschen Regionalforums Banat, Johann Fernbach, erhält am Donnerstag kommender Woche das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Der Caritasverein des römisch-katholischen Bistums Temeswar organisiert am Sonntag in den Kirchen der Diözese die Kollekte zum Fest der heiligen Elisabeth. Die banatschwäbische Erwachsenentanzgruppe Banater Kranz feiert 5 Jahre Tätigkeit mit einem Traubenball am Samstag im Temeswarer Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus. Und das Deutsche Forum in Arad und seine Jugendorganisation Banatia laden kommende Woche am Samstag zu einem Katrainenball beim Sitz des Deutschen Forums in Neuarad ein. Zum Wetter in Westrumänien: wechselhaft bis unbeständig und kalt, Mindesttemperaturen nachts über minus 1 bis plus 3 Grad, Tageswetterte morgen 4 bis 9 Grad Celsius. Die Eisenbahner aus Freiburg, geleitet von Sepp Zippel, singen und spielen nun den Walzer. Mit Musik gehen wir durchs Leben.
Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro.
Unsere Sendungen der letzten 7 Tage finden Sie auch online, und zwar unter dem Direktlink www.funkforum.net/audio/deutsch. Den Link finden Sie auch unter Asculta auf radio-timișoara.ro sowie auf montanbanat.de unter Radio Temeswar. Live können Sie unsere Sendungen auch über die Handy-App Radio Romania hören. Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache, und schreiben Sie uns an germana@radio-timișoara.ro. Beiträge von uns sowie von anderen Redaktionen sind auch in unserem Online-Medienforum zu finden unter www.funkforum.net. Bei Radio Temeswar hören Sie im Folgenden die Sendungen in ungarischer und danach in serbischer Sprache. Falls Sie aber noch mehr deutschsprachiges Programm verfolgen möchten, hören Sie täglich auch die deutsche Sendung Treffpunkt am Vormittag aus Fünfkirchen, Ungarn vor unserer Mittagsstunde und die deutsche Sendung aus Bukarest nach unserer Mittagssendung Alles auf Mittelwelle. Morgen sind wir wieder für Sie da, hier bei Radio Temeswar, mit Nachrichten und mit einer neuen Auflage unseres Kulturspiegels. Radio.
Radio MSR.
Das letzte musikalische Stück dieser Sendung ist die Abschiedspolka, aufgespielt von der Temeswarer Franz Hofner Blaskapelle mit Gesang von Dana Borternu. Hiermit klingt auch unsere heutige Deutsche Stunde aus. Bleiben Sie, wenn Sie möchten, auch weiterhin in Begleitung von Radio Temeswar oder schalten Sie demnächst wieder bei uns ein. Bis bald, Ihr Adi Ardelen. Thank you.